Willkommen beim deutschsprachigen Podcast von erpsoftware.org und ja, wir sprechen den Bindestrich da extra mit, damit Sie nicht versehentlich auf der falschen Seite landen. Also erp-software.org.
Ein sehr wichtiger Hinweis, ja. Hallo auch von meiner Seite.
Hallo. Also stellen Sie sich mal vor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Unternehmen verliert plötzlich eine 500.000 Euro Umsatz.
Oh, das tut weh.
Absolut. Oder eine hochkomplexe Maschine steht einfach wochenlang still. Und Ihr bester Kunde droht mit der Kündigung. Und all das nur, weil jemand in der Sachbearbeitung, naja, ein L statt eines M in eine Datenbank getippt hat.
Ja, das klingt jetzt vielleicht für manche nach einem völlig absurden Szenario, aber...
Ist es das?
Überhaupt nicht. Genau das passiert in der Wirtschaft jeden einzelnen Tag. Wir betrachten heute nämlich einen echten, oft übersehenen Hidden Champion des Unternehmensalltags.
Unsere heutige Betrachtung widmet sich voll und ganz den Stammdaten. Wir wollen klären, warum die Qualität dieser eigentlich unscheinbaren Daten absolut überlebenswichtig für Ihr Tagesgeschäft ist.
Da haben Sie völlig recht, es betrifft wirklich jeden. Also vom Einsteiger, der sich im Vertrieb vielleicht über unerklärliche Retouren ärgert, bis hin zur IT-Leitung, die ein riesiges globales System migrieren muss.
Alle hängen quasi am Tropf der Stammdaten.
Exakt. Es ist diese unsichtbare Infrastruktur, die eben entscheidet, ob ein Unternehmen reibungslos funktioniert oder, naja, im totalen Chaos versinkt.
Um das für Sie direkt etwas greifbarer zu machen, müssen wir vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten klären. In der Unternehmenswelt, da wird ja ständig von Stammdaten einerseits und Bewegungsdaten andererseits gesprochen.
Mhm.
Wo genau verläuft da eigentlich die Grenze?
Hä? Das sind also die grundlegenden Informationen über Ihre Kunden, Ihre Lieferanten, Artikel oder auch Mitarbeiter.
Also Dinge, die sich nicht ständig ändern.
Richtig. Eine Kundenadresse, eine Artikelnummer oder eine Stückliste, die ändern sich ja nicht jeden Tag. Bewegungsdaten hingegen, die sind hochdynamisch.
Das wäre dann was genau?
Das ist die einzelne Rechnung von heute Morgen oder die Bestellung von gestern. Vielleicht auch die Lagerbewegung von gerade eben. Die entstehen ja erst durch die ständige Interaktion mit den Stammdaten.
Ah, verstehe. Also, wenn wir uns ein ERP-System mal als ein Gebäude vorstellen, dann sind die Stammdaten das gegossene Fundament, richtig? Und die Bewegungsdaten sind die zahllosen Besucher, die täglich ein- und ausgehen.
Ein sehr passendes Bild, ja. Und wenn wir bei diesem Fundament bleiben, wenn der Beton da fehlerhaft mischt wurde und Risse bekommt,
dann wackelt das ganze Haus.
Genau. Dann bringt es Ihnen überhaupt nichts, die Besucherströme im Haus irgendwie anders zu leiten. Das Gebäude wird instabil. Und hier greift dieser fatale Domino-Effekt, den Sie in Ihrem Eingangsbeispiel skizziert haben.
Mit dem L und dem M.
Genau. Nehmen wir mal an, wir haben einen simplen Zahlendreher in der Postleitzahl eines wirklich wichtigen Kunden. Das wirkt auf den ersten Blick wie eine absolute Nichtigkeit.
Ja, ein simpler Tippfehler halt.
Aber lassen Sie uns das mal durchspielen, was real passiert. Also die Warensendung geht in die falsche Region. Sie kann nicht zugestellt werden und kommt dann als Retoure zurück ins Lager.
Und der Kunde ruft währenddessen wahrscheinlich wütend im Support an, weil seine Produktionslinie steht.
Ganz genau. Der Support muss dann den Fall aufnehmen. Die Logistik muss das Paket komplett neu etikettieren und meistens per teurem Expressversand rausschicken.
Oje. Und die Buchhaltung?
Ja, da läuft der Prozess ja schon. Die ursprüngliche Rechnung hat die falsche Adresse. Die muss also aufwendig storniert werden. Eine neue muss generiert und dann wieder verbucht werden.
Wahnsinn. Ein winziger Tippfehler bei der allerersten Dateneingabe verursacht dann also Stunden an manueller Mehrarbeit über vier verschiedene Abteilungen hinweg.
Richtig. Die Kosten für diesen einen Fehler potenzieren sich einfach exponentiell.
Das summiert sich am Ende des Jahres doch zu gigantischen versteckten Kosten. Die tauchen ja in keiner offiziellen Bilanz als, ich sag mal, Tickfehlerverlust auf.
Nein, leider nicht.
Katastrophalen Folgen haben können. Warum bröckelt es dann in fast jedem Unternehmen, das ich so kenne? Wieso ist das nicht längst gelöst?
Tja,
weil Unternehmen historisch wachsen. Und Abteilungen arbeiten oft in völlig isolierten Silos. In der Praxis hat der Vertrieb oft seine ganz eigenen Tabellenkalkulationen für die Kundenakquise.
Oh ja, das berüchtigte Tabellenchaos.
Genau das. Die Buchhaltung nutzt ein separates Tool für die Rechnungsstellung und die Logistik hat wieder ein eigenes Versandmodul.
Jeder pflegt also seine eigene kleine Welt.
Richtig. Und die unvermeidliche Folge sind diese quälend langen Strategie-Meetings, wo dann Abteilungsleiter stundenlang darüber debattieren, wessen Zahlen eigentlich jetzt die richtigen sind.
Kenne ich. Der Vertrieb meldet dann 100 aktive Kunden, aber
die Buchhaltung sieht nur 80 Zahlende. Genau. Das Vertrauen in die eigenen Unternehmensdaten erodiert dadurch völlig. Der Ausweg aus diesem Dilemma ist ein Konzept, das man Single Point of Truth nennt oder auch Single Source of Truth.
Die einzige Quelle der Wahrheit. Das klingt ja nach einem sehr erstrebenswerten Zustand, aber technisch gesehen heißt das, wir müssen jetzt alle Daten des gesamten Unternehmens in eine einzige riesige monolithische Datenbank pressen.
Zum Glück nicht, nein.
Da bin ich beruhigt. Das stelle ich mir nämlich als absoluten Albtraum für jede IT-Abteilung vor. Da hängt sich doch jedes System sofort auf, oder?
Ja, das ist auch ein wirklich weit verbreiteter Irrtum. Es geht beim Single Point of Truth eben nicht zwingend um einen einzigen physischen Server oder eine einzige Datenbank.
Sondern?
Es ist primär eine organisatorische Festlegung der Datenhoheit. Das bedeutet einfach, für jede Informationseinheit im Unternehmen gibt es genau ein führendes System.
Okay, haben Sie da ein Beispiel?
Klar. Es kann sehr wohl sein, dass Ihr ERP-System die unangefochtene Quelle für Artikeldaten und Bestände ist. Aber für Kundendaten, da ist das CRM-System, also das Customer Relationship Management, der Master.
Verstehe. Das heißt, wir verteilen die Wahrheit quasi auf Spezialisten.
Ganz genau.
Aber wie wissen die Systeme dann voneinander? Wenn der Vertrieb jetzt im CRM merkt, der Kunde ist umgezogen und das dort ändert, wie erfährt denn die Logistik davon?
Durch automatisierte, unidirektionale Schnittstellen. Die goldene Regel lautet hier, geändert wird immer nur im Master-System.
Okay, also nur im CRM in dem Fall.
Man kann in Ihrem Tool die Adresse zwar sehen und nutzen, aber sie kann sie dort nicht ändern.
Das heißt, wenn ein Buchhalter einen Fehler entdeckt, dann?
Dann muss die Änderung zwingend im CRM angestoßen werden. Ja.
Das leuchtet mir technisch absolut ein. Aber da sehe ich sofort ein massives menschliches Problem.
Inwiefern?
Naja, wir sagen jetzt dem Vertrieb, ihr seid verantwortlich für das CRM. Und der Buchhaltung sagen wir, ihr dürft da nichts mehr ändern, auch wenn es brennt. Wer entscheidet denn dann im Alltag, was richtig und was falsch ist? Brauchen wir dafür nicht völlig neue Spielregeln?
Definitiv. Und damit betreten wir jetzt die strategische Ebene. Was für viele Unternehmen tatsächlich der schmerzhafteste Teil ist, muss man ehrlicherweise sagen.
Weil die Technik allein das nicht löst, oder?
Exakt. Wir müssen hier zwischen Data Governance und Master Data Management, kurz MDM, unterscheiden.
Wo liegt da der Unterschied?
Also, Data Governance ist quasi die Verfassung, das strategische Regelwerk. Sie definiert die Richtlinien. Das Master Data Management hingegen ist die Exekutive, also die operative Ausführung dieser Regeln im System selbst.
Okay. Und wie bringt man das auf die Straße?
Um diese Governance mit Leben zu füllen, etablieren wir meist ein sogenanntes RACI-Konzept für ganz klare Verantwortlichkeiten.
RACI, das steht für Responsible, Accountable, Consulted und Informed, richtig?
Ganz genau.
Wobei, nach meiner Erfahrung, die ersten beiden, also Responsible und Accountable, meistens für die größte Verwirrung sorgen. Wer trägt denn hier jetzt konkret welche Rolle?
Also, die wichtigste und auch mächtigste Rolle ist der sogenannte Data Owner. Das muss zwingend eine Führungskraft aus dem jeweiligen Fachbereich sein.
Also zum Beispiel die Vertriebsleitung für alle Kundendaten.
Genau. Der Data Owner trägt die ultimative Rechenschaftspflicht, das ist das Accountable im RACI-Modell. Er oder sie definiert die Qualitätsstandards und, ganz wichtig, hält auch das Budget. Also falls Tools zur Bereinigung gekauft werden müssen.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken. Wenn wir doch mal ehrlich sind, eine Vertriebsleitung wird doch nach Verkaufszahlen gemessen, nicht nach Datenqualität. Die haben doch im Tagesgeschäft gar keine Zeit, da jede neue Adresse auf Vollständigkeit zu prüfen. Ist es nicht eine Konzernbürokratie, die in der Praxis sofort verpufft?
Das ist ein exzellenter Punkt. Das ist genau der Reibungspunkt in vielen Projekten. Sie haben natürlich völlig recht. Der Data Owner tippt keine Adressen ab.
Eben.
Dafür gibt es ja die zweite entscheidende Rolle, den Data Steward.
Das ist der Fachexperte im operativen Team, das Responsible im WAZI-Modell.
Ah, okay. Der macht also die eigentliche Arbeit.
Richtig. Der Data Steward ist die Person, die im Alltag diese Freigabe-Workflows prüft. Wenn also der Vertriebler draußen beim Kunden ganz schnell einen neuen Kontakt ins System wirft.
Und dabei wahrscheinlich die Hälfte vergisst.
Genau, dann ploppt das beim Data Steward auf. Er oder sie bereinigt das dann, prüft auf Dubletten und gibt diesen Datensatz erst danach für alle anderen Systeme frei.
Verstehe. Und wo bleibt bei all dem eigentlich die IT-Abteilung? Bisher haben wir ja ausschließlich über den Fachbereich gesprochen.
Die IT übernimmt die Rolle des Data Custodian, also des Verwalters. Sie stellt die Server bereit, kümmert sich um die Backups, programmiert die Schnittstellen zwischen CRM und ERP und, ganz wichtig, setzt das Berechtigungskonzept um, damit eben nicht jeder alles ändern kann.
Das bedeutet also im Umkehrschluss, Stammdatenpflege ist fundamental ein organisatorisches Thema der Fachbereiche.
Absolut.
Die IT baut quasi nur das sichere Spielfeld und stellt die Flutlichtanlage auf. Und ob die Pässe dann ankommen und die Tore geschossen werden, das liegt allein beim Vertrieb, beim Einkauf oder eben bei der Logistik.
Exakt so ist es. Und wenn der Fachbereich diese Verantwortung verweigert, dann können Sie das teuerste IT-Projekt der Welt aufsetzen. Es wird gnadenlos scheitern.
Weil die IT den Kunden ja gar nicht kennt, oder?
Richtig, die IT weiß schlichtweg nicht, ob der Einkäufer nun bei der Müller GmbH oder bei der Müller & Co. KG bestellt hat. Das fachliche Wissen sitzt eben nicht in der IT.
Gut, nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat diese bittere Pille geschluckt. Die Rollen sind klar verteilt, die Data Stewards sind ernannt. Jetzt kommt die Geschäftsführung und fragt nach 3 Monaten, sagen Sie mal, hat sich die Datenqualität eigentlich verbessert?
Ja, eine klassische Situation.
Da kann der Steward ja schlecht antworten, naja, gefühlt sieht es schon viel aufgeräumter aus. Wie messen wir sowas denn hart und objektiv?
Da sprechen Sie jetzt einen zentralen Punkt für Fortgeschrittene in unserer tiefgehenden Analyse an. Datenqualität muss in harten mathematischen Dimensionen gemessen werden.
Wie macht man das?
Wir betrachten dabei primär 3 Kennzahlen. Vollständigkeit, Gültigkeit und Eindeutigkeit. Lassen Sie uns das mal ganz konkret durchrechnen. Fangen wir mit der Vollständigkeit an.
Gerne.
Angenommen, Ihre Datenbank umfasst 50.000 Kundendatensätze. Sie stellen jetzt fest, dass bei 4.250 dieser Datensätze der Nachname des Ansprechpartners fehlt.
Okay, das heißt, bei 45.750 Datensätzen ist alles da. Das entspricht dann einer Vollständigkeitsrate von 91,5%. Das klingt für mich auf den ersten Blick wie ein solides Gut auf dem Zeugnis.
Das mag so wirken, ja. Aber im Kontext von automatisierten Prozessen ist das oft schon ein absoluter Totalschaden.
Wirklich? Warum?
Stellen Sie sich vor, Ihre Marketingabteilung will eine hochpersonalisierte E-Mail-Kampagne fahren. Und das interne Service-Level-Agreement für diese Automatisierung schreibt eine Datenvollständigkeit von mindestens 98% vor.
Ah, dann bricht bei 91,5% der gesamte Prozess ab.
Ganz genau. Entweder stoppt das System komplett oder noch schlimmer, tausende Kunden bekommen eine E-Mail mit der Anrede, sehr geehrte Frau, Leerzeichen.
Oh, das kostet direkt Reputation beim Kunden.
Absolut.
Und die zweite Metrik, die Gültigkeit. Da geht es dann wahrscheinlich um bestimmte Formate, oder?
Ganz genau. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Bekleidung. Sie haben 12.000 Artikel im System. Und die Richtlinie der Data Governance besagt ganz klar, die Konfektionsgröße darf ausschließlich als S, M oder L angelegt werden.
Okay.
Jetzt durchsuchen Sie die Datenbank und finden 360 Datensätze, bei denen jemand manuell XL eingetippt hat oder das Wort Small wurde ausgeschrieben. Mathematisch haben Sie dann eine Gültigkeit von 97%.
Klingt wieder nach einer einwig tollen Quote, aber die Auswirkungen sind wahrscheinlich wieder fatal, richtig? Wenn der Kunde in unserem Webshop nämlich den Filter für Größe S anklickt, dann sucht das System ja exakt nach dem Buchstaben S.
Exakt.
Die Produkte, bei denen Small ausgeschrieben steht, die tauchen in den Suchergebnissen gar nicht erst auf.
So ist es. Sie liegen physisch im Lager, sie binden teures Kapital, aber sie werden einfach nicht verkauft, weil sie digital praktisch unsichtbar sind.
Ein klassischer Umsatzverlust durch schlechte Datengültigkeit. Wahnsinn.
Ja. Und das bringt uns dann direkt zur dritten und wohl schwierigsten Metrik, der Eindeutigkeit.
Da geht es um die Vermeidung von Dubletten, nehme ich an?
Richtig. Nehmen wir an, von Ihren 12.000 Kunden sind 240 doppelt im System angelegt. Das sind zwar 98% Eindeutigkeit, Aber diese wenigen Doubletten, die vergiften ihr gesamtes Reporting durch den sogenannten Fan-Out-Effekt.
Moment, was genau passiert da beim Fan-Out-Effekt?
Also, wenn die, sagen wir mal, Meier Maschinenbau GmbH zweimal im System existiert und eine Abteilung bucht Umsätze fleißig auf den ersten Datensatz und eine andere Abteilung auf den zweiten.
Oh, ich ahne, worauf das hinausläuft.
Ja. Dann sieht der Vertriebsleiter in seiner Auswertung plötzlich zwei eher mittelmäßige Kunden statt eines einzigen Top-Kunden. Möglicherweise verpasst das Unternehmen dadurch die Chance, diesem Kunden einen wirklich wichtigen Mengenrabatt anzubieten.
Das ist ärgerlich. Aber da muss ich mal kurz nachfragen, warum ist das so schwer zu verhindern? Wenn die Meier GmbH zweimal drinsteht, dann macht das System doch einen simplen Abgleich und wirft den Fehler aus. Das ist doch heutzutage ein Basic-Algorithmus, oder?
Wenn die Schreibweise exakt identisch ist, ja. Aber das ist in der Realität fast nie der Fall.
Stimmt.
Der eine Vertriebler tippt Meier Maschinenbau GmbH, der andere schreibt Meier Maschinenbau GmbH mit Y und Punkten. Ein dritter schreibt im Stress vielleicht Meier Maschbau.
Okay, ja. Und ein zeichengenauer, starrer Vergleichsalgorithmus scheitert da wahrscheinlich komplett.
Komplett. Er sagt einfach, das sind drei völlig verschiedene Firmen.
Ah, weil der Computer dumm ist und keine Semantik versteht. Wie lösen wir das dann in der Praxis?
Mit sogenannten Fuzzy Matching, also einer unscharfen Suche. Dabei wird die mathematische Distanz zwischen Zeichenketten berechnet. Ein sehr bekanntes Konzept dafür ist die Levenstein-Distanz, auch Edit-Distanz genannt.
Wie funktioniert das?
Der Algorithmus fragt sich nicht, sind die Wörter gleich, sondern er fragt, wie viele Operationen brauche ich eigentlich, um aus dem einen Wort das andere zu machen?
Haben Sie dafür ein greifbares Beispiel?
Ja, nehmen wir mal die Wörter Rasen und Hase.
Okay, Rasen und Hase.
Um von Rasen auf Hase zu kommen, muss der Algorithmus zuerst den ersten Buchstaben, das R, durch ein H ersetzen. Das ist die erste Operation.
Mhm, dann steht da Hase?
Genau. Und dann löscht er am Ende einfach das N. Das ist die zweite Operation. Die Edit-Distanz zwischen diesen beiden Wörtern beträgt also exakt 2.
Ah. Und über Schwellenwerte kann man dem System nun beibringen, wenn die Distanz bei Firmennamen sehr gering ist, dann schlage das dem Data Steward doch mal als mögliche Doublette vor.
Ganz genau. Man nutzt da zusätzlich auch phonetische Algorithmen. Die gruppieren Wörter danach, wie sie klingen. Meier mit I und Meier mit Y haben zum Beispiel denselben phonetischen Code.
Das ist extrem clever. Aber wenn ich das jetzt mal technisch durchdenke, wenn wir 100.000 Kunden haben und der Algorithmus nimmt den allerersten Kunden und berechnet die Edit-Distanz zu den restlichen 99.999,
ja?
Dann nimmt er den zweiten und macht das Gleiche. Das wächst doch komplett exponentiell. Das muss unfassbar viel Rechenleistung erfordern.
Sie haben den Finger genau in der Wunde. Das ist das gigantische Performance-Problem bei der Doublettenprüfung. Selbst bei einer relativ winzigen Datenbank von nur 10.000 Datensätzen bedeutet ein kompletter Abgleich jedes einzelnen Datensatzes mit jedem anderen fast 50 Millionen Vergleiche.
Puh. Und bei einer Million Datensätze explodiert das dann in die Billionen, nehme ich an. Die Rechenzeit würde ja Wochen dauern.
Exakt. Die Lösung in der Praxis dafür nennt sich Partitionierung oder auch Blocking.
Das ist dann im Grunde wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen, oder? Wenn wir blind jeden einzelnen Strohhalm in die Hand nehmen und mit jedem anderen Halm auf dem riesigen Feld vergleichen, werden wir nie fertig.
Ein hervorragendes Bild, ja.
Wir müssen den Heuhaufen vorher in intelligente, thematische Blöcke aufteilen.
Richtig. Und wie bauen wir diese Blöcke? Wir sagen dem System beispielsweise, vergleiche nur Datensätze miteinander, die dieselben ersten drei Ziffern in der Postleitzahl haben.
Ah, das reduziert die Menge der Vergleiche natürlich drastisch. Statt Millionen Vergleichen macht das System in jedem kleinen Postleitzahlenblock nur noch ein paar Tausend.
Genau so ist es.
Aber Moment, was passiert denn, wenn der Tippfehler ausgerechnet in der Postleitzahl liegt? Dann sortiert das System die Doublette ja in zwei völlig verschiedene Blöcke ein und findet sie niemals.
Sehr scharfsinnig. Genau deshalb nutzt man in der Praxis überlappendes Blocking. Man blockt einmal nach Postleitzahl und in einem zweiten, parallelen Durchlauf blockt man beispielsweise nach den ersten drei Konsonanten des Firmennamens.
Clever. So fängt man dann fast alle Ausreißer ein, ohne die Server direkt zum Schmelzen zu bringen.
Genau. Und all diese komplexe Mechanik, also das Messen, das Blocken, das Bereinigen, die führt uns unweigerlich zu dem Moment, an dem es für Unternehmen oft um die nackte Existenz geht.
Sie sprechen von der Einführung eines neuen ERP-Systems.
Richtig. Die große ERP-Migration.
Wenn Unternehmen ja wirklich Millionenbeträge in die Hand nehmen, alte Systeme abschalten und sich digital völlig neu erfinden wollen, was passiert denn in so einem Mammutprojekt, wenn diese Hausaufgaben, also die Governance, die Metriken, die Dublettenprüfung vorher schlichtweg ignoriert wurden?
Tja, dann steuern sie offenen Augens in eine Katastrophe. Schlechte Stammdaten machen das modernste und teuerste ERP-System zu nichts anderem als einem extrem teuren Adressbuch mit vorprogrammierter Absturzfunktion.
Oh.
Es gibt eine eiserne, unverrückbare Grundregel bei wirklich jeder Migration. Die Datenbereinigung muss extrem frühzeitig stattfinden, weit vor der eigentlichen technischen Datenübernahme.
Das berühmte Garbage in, Garbage out, also Müll ein, Müll raus.
Genau. Wenn Sie Ihre unstrukturierten, doppelten und fehlerhaften Daten einfach exportieren und ungesehen ins neue System importieren, dann infizieren Sie die neuen, hochoptimierten Prozesse sofort mit dem alten Chaos.
Aber da muss ich Sie wirklich nochmal provokant fragen. Wenn dieses Müll-rein-Müll-raus-Prinzip doch so extrem logisch und auch eigentlich allen bekannt ist, warum sehe ich in der Praxis so oft, dass genau diese Bereinigung ganz ans Ende des Projektplans geschoben wird? Als ob das so ein lästiges Beiwerk wäre, das man in der Woche vor dem Livegang nochmal eben schnell erledigt.
Das hat oft zwei tiefliegende Gründe. Der erste ist schlichte Unterschätzung. Viele glauben, naja, man kauft ein teures Software-Tool, drückt auf einen Knopf und die KI sortiert das schon irgendwie.
Aber wir haben ja gerade gesehen, wie komplex Fuzzy-Matching ist.
Richtig. Am Ende muss oft ein Mensch, also der Data Steward, auf den Bildschirm schauen und manuell entscheiden. Gehört dieser Lieferschein nun zur Meier GmbH oder zu Meier mit Y? Das kostet schlicht hunderte Stunden Handarbeit.
Und der zweite Grund?
Der ist hochgradig politisch und der schließt auch den Kreis zu unserer Diskussion über Razi vorhin.
Inwiefern?
Wenn Sie keine klar benannten Data Owner haben, gibt es niemanden, der die Autorität und auch den Mut hat zu sagen, diesen fehlerhaften Datensatz aus dem Jahr, sagen wir, 2012, den löschen wir jetzt unwiderruflich.
Es herrscht also eine enorme Verlustangst in Unternehmen.
Genau. Aus purer Angst, vielleicht doch noch ein wichtiges Dokument aus Versehen zu löschen, entzieht man sich der Verantwortung. Und dann migriert man lieber den gesamten angesammelten Datenmüll rüber ins neue System. Es ist schlichtweg ein massiver Mangel an Führungskultur im Datenmanagement.
Wow. Was für eine tiefgreifende Erkenntnis für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute gesehen, Stammdaten sind definitiv kein langweiliges Randthema. Sie sind das Fundament, auf dem Ihr gesamtes operatives Geschäft ruht.
Absolut.
Wir brauchen dafür ja offensichtlich keine gigantischen Datenbanken, sondern klare organisatorische Regeln, einen Single Point of Truth und feste Verantwortlichkeiten durch Data Owner und Data Stewards. Und wir müssen aufhören, uns nur auf unser Bauchgefühl zu verlassen.
Richtig. Wir müssen Aktenqualität durch harte mathematische Konzepte wie die Edit-Distanz und Blocking wirklich messbar machen. Und das besonders dann, wenn eben eine große Migration ansteht. Und ich möchte Ihnen heute noch einen kurzen Gedankenanstoß mitgeben, der weit über das klassische ERP hinausgeht. Wir erleben ja gerade alle den rasanten Aufstieg von künstlicher Intelligenz in Unternehmensprozessen.
Oh ja.
Stellen Sie sich mal vor, Sie lassen in naher Zukunft intelligente Algorithmen auf Ihre Unternehmensdaten los, um wichtige Prognosen zu erstellen. Wenn diese KI-Modelle auf fehlerhaften, unbereinigten Stammdaten und unerkannten Dupletten trainiert werden, dann wird aus dem klassischen Garbage in, Garbage out plötzlich ein automatisierter Blindflug in Lichtgeschwindigkeit.
Wahnsinn.
Die KI wird völlig falsche Muster lernen und Ihnen fatale Geschäftsentscheidungen vorschlagen. Hochwertige Stammdaten sind also nicht nur die Lösung für Ihre heutigen IT-Probleme, sie sind Ihre zwingende Eintrittskarte, um die Technologien von morgen überhaupt sicher nutzen zu können.
Ein extrem starkes, aber auch mahnendes Bild, der automatisierte Blindflug in Lichtgeschwindigkeit. Wenn Ihr Datenfundament also noch Risse aufweist, wird es höchste Zeit, das Tabellenchaos endlich zu beenden und strukturiert aufzuräumen. Besuchen Sie uns gerne auf www.erp-software.org, um sich detailliert und unabhängig über tiefgreifende ERP-Themen zu informieren. Und wenn Ihnen unsere heutige Analyse geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, dann bewerten Sie uns gerne positiv und abonnieren Sie uns direkt auf der Plattform, auf der Sie gerade zuhören. Bleiben Sie kritisch, prüfen Sie Ihre Stammdaten und bis zur nächsten Betrachtung.
Auf Wiederhören und viel Weitblick bei Ihren kommenden Datenprojekten.